Der Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast «Konvers» und möchten diese Ausgabe gerade mal anfangen mit einem grossen Dank. Wir haben nämlich auf unsere letzte Folge außergewöhnlich viel Feedback bekommen, was uns einerseits erstaunt hat und andererseits natürlich sehr gefreut hat.
Genau, wir haben dort so ein bisschen über unsere Corona-Müdigkeit geredet und dass es langsam wirklich, wirklich nervt. Und es war so toll gewesen, die ganzen Nachrichten von euch zu bekommen. Vor allem, das muss man wirklich mal sagen, wir haben einfach super, super Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, weil das sind alles nicht irgendwie Leute, die nachher dann hässig sind und über Massnahmen diskutieren oder so, sondern die einfach sagen, ah, so gut, hey, gerade heute ist es mir gleich gegangen und ich bin nachher dann einen Spaziergang machen. Oder jemand hat geschrieben von einer Decke, die sie am Machen ist. Andere haben auch von Nähen. Ich glaube, du hast da mit deinem Stricken ziemlich viel angetriggert. Also, die machen das wirklich super und es war für mich so eine richtige Aufstellung gewesen, zu merken, ah, okay, wir sehen uns zwar im Moment alle nicht, aber wir sind doch irgendwie im Geiste verbunden.
Ja, und was schön war, wie du sagst, es ist nicht irgendwie zu einer Diskussion geworden, sind diese Massnahmen sinnvoll oder nicht, sondern es ist darum gegangen, wie gehen wir eben mit dieser Situation um, dass wir nun mal diese Massnahmen haben. Und was ich einfach als Feedback auch bekommen habe, dass ganz viele Leute begrüßt haben, dass wir mal gesagt haben, sorry, die Situation ist wirklich schwierig. Und Um nicht zu sagen, scheiße, oder? Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber es ist wirklich, dass man das mal sagt und nicht immer das Gefühl hat, man müsse sich gerade selber disziplinieren und sagen, das darf ich ja gar nicht sagen, weil eigentlich geht es mir ja noch gut. Also, dass wirklich die Situation schwierig ist, das mal auszusprechen, das ist anscheinend für viele ganz wichtig gewesen. Und das hat mich eben einerseits erstaunt und andererseits gefreut. Ja. Was aber kritisiert worden ist, Stefan, ist, dass wir nicht über 50 Jahre Frauenstimmrecht geredet haben. Das ist teilweise gekommen.
Das stimmt, ich habe auch solche Nachrichten bekommen, was hat geheissen, hey, ist super gewesen und ich habe euch gerne zugelassen, aber wieso habt ihr nichts zu dem gemacht? Das kann doch gar nicht sein. Und wir haben gefunden, ja, das Thema bleibt noch ein paar Wochen aktuell wahrscheinlich. Komm, wir steigen doch gerade mit dem ein.
Ja, also grundsätzlich dürfen wir sagen, wir sind immer sehr dankbar um so Hinweise. Ja, wir wollen ja auch über das schwätzen, wo interessiert und wo für die Leute ein Thema ist, wo uns zuhören. Und darum also jederzeit gerne auch uns darauf hinweisen oder fragen, warum haben wir nicht und tun doch mal und so. Das sind wir so nicht böse, sondern da sind wir sogar froh drum. Ja, 50 Jahre Frauenstimmrecht, eigentlich unglaublich, oder? Dass das erst 50 Jahre sind. Also das ist etwas, was mich immer wieder total flasht, um jetzt so ein Wort aus der Jugendsprache zu nehmen. Wenn ich denke, dass meine Mutter mit, was ist das, 20 noch nicht hat können abstimmen, noch nicht hat können wählen, dann finde ich das einfach wirklich unvorstellbar. Ja. Und wenn ich dann noch an Appenzell Innerrhoden denke, dann wird es mir dann ganz anders, oder?
Weißt, vor allem mir geht's irgendwie immer so, wenn ich so an die Zeit denke, dann kommen mir so 68er in den Sinn. So egalitäre Gesellschaft, alle tanzen irgendwie mit langen Haaren durcheinander, sind in Liebe miteinander verbunden und rauchen feine Sachen. Und irgendwie, dass 68 selber es das einfach noch nie gegeben hat in der Schweiz. Dass du dort in einer Gesellschaft warst, wo einfach qua Geschlecht nicht hast können abstimmen, das ist irgendwie so weit weg. Und ich meine, ich weiss das zwar alles im Kopf, aber es ist so wie eine Zeit, wo man sich fast nicht rein zurückversetzen kann. Also mir kommt es irgendwie so vor, wie wenn man irgendwie manchmal so über Reformation redet oder über Pest im Mittelalter und man denkt so, was haben die Leute gemacht, um Pest zu behandeln? Also weißt du, so quasi wie, okay, ich weiss es zwar, aber das ist eine andere Welt, eine andere Zeit, mit dem habe ich nichts zu tun, vermeintlich.
50 Jahre Frauenstimmrecht, da reden wir ja zwangsläufig über Gleichberechtigung und ich merke, wie vielleicht haben wir auch darum nicht in der letzten Folge darüber geredet, das ist so ein riesen Thema. Über Gleichberechtigung gibt es so viel zu sagen. Und was ich merke, was mich in letzter Zeit vor allem auch beschäftigt hat, ist, wie wird eigentlich medial über darüber berichtet, über gewisse Aspekte, wo Frauen betrifft. Also vieles ist immer noch in der Sprache drin, wo auch sehr frauenverachtend ist. Also dass immer noch zum Beispiel Gewalt an Frauen als Sexskandal getitelt wird, oder?
Ja,
oder
ja, genau.
dass Femizid, dass die Ermordung von Frauen durch ihre Partner als Familiendrama immer und immer wieder so beschrieben wird, dass, weißt du, ich meine, Medien definieren halt schon auch, wie die Wirklichkeit teilweise wahrgenommen wird. Und da haben sie eine grosse Verantwortung. Und das spürt man halt, dass auch in diesen Chefredaktionen, und da kommen wir dann vielleicht noch dazu, was es auch braucht, dass sich Gleichberechtigung noch mehr durchsetzt in der Schweiz, dass Chefredaktionen halt einfach vor allem von Männern bestückt sind und dann wird so ein Narrativ bedient. Oder wird mit aber so einem Narrativ geschrieben?
Ja.
Wie bei der Grossmutter, nur schnell zum Beispiel machen, das ist ja sehr viral gegangen, oder? Die Afrikanerin, die ganz einen hohen Posten bekommen hat und einfach eine Grossmutter wird. Du wirst
sie ist WTO-Vorsitzende,
genau.
Oder?
Genau. Und muss ich vorstellen...
Aargau-Zeitung und was sind das? AZ-Medien,
gell? Ich glaube, die AZ-Medien sind es, die geschrieben haben, Grossmutter wird Vorsitzende des WTO, oder? Das ist doch irgendwie einfach verrückt. Das wäre, wie wenn man schreiben, ein Grossvater wird Präsident der USA. Das macht aber niemand. Also irgendwie wird die Frau immer noch definiert darüber als erst, ist sie dann Mutter oder ist sie Grossmutter? Also man hat immer noch das Gefühl, das ist mal das Erste, was man bei einer Frau muss nennen, was man bei einem Mann niemals machen würde.
Ich habe das auch gesehen, also diese Grossmutter wird neue Chefin der Welthandelsorganisation, jetzt geheißen, es hat ja dann auch einen rechten Shitstorm gegeben. Und der Jan-Dirk Herpermann, der den Artikel geschrieben hat, wir wissen gar nicht, ob der für den Titel zuständig ist.
Das sind sehr tolle Sachen,
das muss man wirklich sagen.
Und die Titelsetzung ist wirklich die Endredaktion,
die das macht. Das Krasse ist, dass eine Endredaktion dort drüber ist und den Titel gesetzt hat. Das ist total crazy. Ich meine, die Frau ist eine ausgewiesene Expertin auf dem, also jetzt eben nicht unbedingt auf dem Gebiet Beziehungen und Zusammenarbeit, so wie ich gelesen habe, aber ist eine Ökonomin. Und zwar eine mit einem richtig tollen Abschluss. Ich bin gar nicht sicher, an irgendeiner Harvard oder was ist es?
Ich meinte auch Harvard,
was sie studiert hat. Also auf jeden Fall wirklich Harvard-Ökonomin, oder ist sie? Also das ist jetzt wirklich so eine, wo sich sicher nicht muss verstecken mit dem, was sie im Rucksack mitbringt, und man titelt das. Und jetzt, Sibyl, ich merke gerade, mir wird so ein bisschen unwohl, weil ich sehe mich so in einer Rolle inne vom frustrierten, defensiven, knapp 40-jährigen Mann, der jetzt sagt, ja, aber es ist im Fall nicht nur so. Ich muss aber gleich zwei Sachen sagen und ich hoffe, es kommt dir jetzt nicht im falschen Hals. Das eine ist so, das, was du jetzt hast gesagt hast, wegen vielen Chefredaktionen sind von Männern besetzt. Natürlich, das stimmt. Ich glaube aber, dass noch viel entscheidender als jetzt ihr biologisches Geschlecht in dem Fall ist, was das für Typen in eine Chefredaktion kommen. Und ich finde, in den Fällen, wo wir sie jetzt wissen, wo das Frauen sind, ist es nicht unbedingt besser. Ich glaube, dass wir gesellschaftlich insgesamt daran leiden, dass wir so einen ganz bestimmten Typus Mensch immer in Führungspositionen bringen. Und vieles von dem verbinden wir so mit männlichen Attributen. Also es sind so die können die Ellbogen rausfahren, die meinungsstark sind, die schnell können entscheiden können, etc. Das ist so etwas, wo man auch merkt, dass Firmen, egal ob die jetzt von Männern oder Frauen geführt werden, ich habe zum Beispiel gerade einen Podcast gehört mit Matze und seinem Kollegen von Einhorn, die arbeiten wahnsinnig daran, dass sie verschiedene Typen von Menschen, also jetzt auch zurückhaltendere, introvertiertere, viel mehr lassen zu Geltung kommen und viel mehr auch lassen mitentscheiden. Und so. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo man ganz generell jetzt auch nochmal nach dem ganzen Geschlechterthema müsste darüber nachdenken. Das andere, was mir aufgefallen ist, du hast es vorhin gesagt, Grossmutter finde ich natürlich auch wirklich unterste Schublade, geht gar nicht in diesem Zusammenhang. Was mir einfach aufgefallen ist beim Joe Biden, ist, wie oft er als greis, als senil etc. dargestellt worden ist. Und ich habe das völlig absurd gefunden, weil es ist ja offensichtlich eine Trump-Strategie gewesen, ihn als Sleepy Joe herzustellen. Und trotzdem ist das aber nachher zum Beispiel bis in Podcast von der Zeit, haben die zwei, also Rieke Havertz und ihre Kollegen, haben dort drüber geschwätzt, wo ich einfach gedacht, Mann, es wird ihm jetzt vielleicht auch nicht ganz gerecht. Und er hat auch einen rechten Leistungsausweis und er ist jetzt nicht einfach ein seniler, alter Mann, der vorbei ist.
Ja, es zeigt einfach, wie unreflektiert gewisse Narrative übernommen werden. Genau. Das ist schon verrückt. Und da bin ich auch deiner Meinung, es kommt nicht nur darauf an, dass welches Geschlecht in einer Chefredaktion vertreten ist, sondern welcher Typ Mensch. Das würde ich unterschreiben. Ich glaube aber schon, dass die Wahrnehmung von gewissen Themen einfach geschlechtsabhängig sind. Also dass doch vielleicht eine Frau anders reagiert auf gewisse Narrative wie ein Mann, weil er das wie vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Oder? Und das ja, meine ich jetzt wirklich ganz, ganz wertefrei. Ich meine, grundsätzlich ist es einfach so, wir leben in einer Welt, und das zieht sich durch alles durch, wo prägt ist, und jetzt tue ich halt das Wort sagen, vom alten weißen Mann. Alles, was wir an Wirklichkeit haben, ist für den alten weißen Mann gemacht und von dem alten weißen Mann geprägt. Oder? Da kannst du die Medizin nehmen, da kannst du unsere Alltagsgegenstände nehmen, Stichwort Gender Data Gap. All das ist immer noch der alte weiße Mann, Entschuldigung, wenn ich jetzt das Wort so viel mal sage, aber es trifft es halt schon, ist immer noch das Mass aller Dinge, wenn's in ganz vielen Bereichen auf unserer Welt. Und ich glaube schon, wie wir von dem könnten ein Stück weit wegkommen, ist Diversität. Also dass wir, und du hast jetzt etwas ganz Wichtiges gesagt, also nicht nur eine Geschlechterdurchmischung, Herkunftsdurchmischung haben, eine Durchmischung, was Geschlechtsorientierung, was sexuelle Orientierung und so weiter anbelangt, eine Durchmischung, was Alter anbelangt. All diese Sachen braucht es, dass wir wegkommen von dieser völlig einseitigen Perspektive, wo nun mal halt einfach unsere Welt drinnen wahrgenommen wird.
Also ich finde genau das ist der entscheidende Punkt, dass man, wie gesagt, Diversität ist nachher nicht mit dem gemacht, dass wir einfach irgendwie sagen, wir haben jetzt auch ganz viele Frauen, die dort sind, sondern es geht irgendwie auch um einen Typ, um einen Charakter, wo sich mit dem Mensch verbindet. Mein Beispiel, das ich wirklich schockierend gefunden habe, war bei der Arena, wo sie über 50 Jahre Frauenstimmrecht haben geschwätzt. Ob es jetzt quasi längt, also weißt du, ob jetzt der Feminismus zum Ziel ist gekommen. Ist der Markus Theuner dort von Männer.ch. Und der hat dort Forderungen gehabt, wo ich mich nicht allem anschliesse und so, aber ich finde, er hat das sehr sachlich, sehr ruhig auf den Punkt gebracht. Ich habe das toll gefunden. Und nachher sagt die SVP-Vertreterin, die dort ist, ja, auf mich wirkt er ein bisschen wie so eine Jammerin.
Ja, ganz schlimm. Ja.
Und sie macht einfach genau das, was man jetzt quasi diesen Männerseilschaften immer vorwirft, nämlich sie entwertet ihn quasi als Mann, sagt, okay, der zählt eigentlich gar nicht. Ich sage es jetzt extra ein bisschen plump, oder? Das ist doch einer ohne Eier. Und der kommt einfach nicht klar mit der harten Realität. Und ich finde, wenn es nachher darum geht, dass wir einfach solche Frauen dort haben, dann lieber einfach sagen, hey komm, wir machen irgendwie einen lustigen Persönlichkeitstest und dann haben wir irgendwie ein paar Querdenkerinnen da drin, wo nicht einfach alle irgendwie so hochleistungsmässig unterwegs sind und finden, am besten kommst du die Welt mit Ellbogen und ich bin jetzt der Pflug, der das vormacht. Oder?
Ich meine, das ist es, also dass die SVP-Vertreterin, die hat einfach ein völlig krudes und auch sehr menschenverachtendes Männerbild an den Tag gelegt. Also, dass man als Mann nicht darf Emotionen zeigen. Also, völlig, weißt du, völlig abstrus. Und da sind wir sicher auch bei einem wichtigen Thema, was Gleichberechtigung anbelangt, nämlich bei der Erziehung von unseren Kindern. Und mit welchen Rollenbildern sie aufwachsen. Erzählt man ihnen wirklich nur Märchen von der Prinzessin, die schläft und muss gerettet werden im Turm vom Prinz. Oder auch wenn natürlich die Märchen ein Kulturgut sind, das wollte ich gar nicht absprechen, aber mit was für Rollenbildern wachsen unsere Kinder auf? Und ganz entscheidend ist dort auch die Erziehung von unseren Buben. Das ist, finde ich, wirklich ganz wichtig. Oder? Wir müssen nicht Mädchen erziehen, um zu sagen, hey, gell, pass auf, du musst dich bitte so verhalten, dass du nicht Ziel von einem Übergriff wirst, sondern wir müssen unsere Buben erziehen, um zu sagen, gell, dir ist schon bewusst, so etwas würde dann gar nie gehen und du weißt, was du für eine Verantwortung hast und wir erziehen dich jetzt einmal, wie du dich gegenüber Frauen zu verhalten hast. Also das ist die ganze Umkehr, die Oh, jetzt muss ich gerade schnell überlegen, wie sie heisst. Agatha Lawyer.
Lavoyer.
Ja. Ich müsste jetzt googlen. Sie schafft in dem Bereich unglaublich gute, kannst du es schnell googlen, Erziehungsarbeit, dass man dann Erziehungsarbeit, Aufklärungsarbeit, wie sie richtig heisst. Man kann ihr nämlich auf Twitter folgen und auf Facebook sie vielleicht abonnieren. Sie schafft wirklich das Bewusstsein dafür, in was für einer Wirklichkeit wir leben, die eben wirklich völlig verschoben ist. Also, dass wir immer Frauen in die Verantwortung nehmen, auch wenn ihnen zum Beispiel so ein Übergriff passiert ist, dann werden zuerst mal die Frauen in die Verantwortung genommen und nicht Männer, oder? So die Opfer-Täter-Umkehr, wo wir übrigens auch schon in der Arena von einer SVP-Exponentin gehört haben, die notabene auch noch Polizistin ist, die dann gefunden hat, ja, also die Frauen müssen halt schon schauen, dass sie im Ausgang entsprechend angezogen sind und nicht zu viel trinken, dass sie nicht Opfer von einem Übergriff werden. Wie heisst sie genau?
Also, sie heisst Agatha Lavoyer.
Ah, Agatha Lavoyer.
Genau.
Und es lohnt sich, wenn man sich ein bisschen sensibilisieren will, für so Geschlechterfragen, ihr zum Beispiel auf Twitter zu folgen. Ich finde, sie macht wirklich ganz wichtige Aufklärungsarbeit. Und sie ist zum Beispiel auch jemand, der ganz genau anschaut, wie eben berichtet wird. Also Sprache ist Macht, das wissen wir alle. Mhm. Und sie leitet sehr gut und sehr scharfsinnig den Finger in die Wunde, wenn eben wieder in einer Sprache berichtet wird, wo ein Täter-Opfer-Umkehr macht, wo er eben die Frauen in eine Verantwortung nimmt, wo sie nicht haben müssen. Oder wo sie nicht
tragen müssen. Das ist, glaube ich, so etwas, wo man bei ihr wirklich noch einmal Aufmerksamkeit entwickelt, wo man nachher selber über sich schockiert ist, dass einem das nicht sofort aufgefallen ist. Also mir geht das so. Ich bringe jetzt mal ein Beispiel, das gerade anders herumgeht, Sibyl, wo ich jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt hätte. Vor Gericht gestand sie alles, Sportlehrerin 33, hatte Sex mit Schüler 13.
Ja, das ist sicher falsch.
Ich habe mich so an das gewöhnt, dass ich irgendwie würde denken, puh, okay, also jetzt nicht, dass Sportlehrerinnen Sex haben mit Schülern, gell?
Sondern dass man halt das Problem so das ist, dass man nicht mit dem man kann nicht mit einem 13-jährigen Kind sagt, Sex haben, das ist nicht möglich.
Und eigentlich sexualisierte Gewalt an einem Kind,
natürlich,
oder?
Natürlich. Oder das ist so
find,
etwas.
Also ich finde das mega cool, dass das dort jemand wie soll ich sagen, weißt, das ist ja jetzt überhaupt nichts, wo, sobald du es merkst, sagst oh shit, stimmt, das ist so schief, oder? Es ist kein Detail, es ist kein, so, etwas, wo man jetzt muss sagen, Gott ist die kleinlich oder so, sondern das sind wirklich Missstände, die uns aber so reingegangen sind, dass man einfach denkt, ja, so ist es halt.
Also, ich muss jetzt wirklich sagen, eine Journalistin oder ein Journalist, der schreibt, sie hatte oder er hatte Sex mit einem 13-jährigen Kind, oder es steht ja ein Kind meistens nicht, sondern mit einer 13-jährigen, das ist grob fahrlässig. Ich meine, das ist immer sexuelle Gewalt an einem Kind. Du kannst mit einem 13-jährigen Kind keinen Sex haben. Sex hat irgendwo immer etwas Einvernehmliches. Ja. Alles andere ist Gewalt. Und ein 13-jähriges Kind kann sein Einvernehmen zu einer sexuellen Handlung nicht geben, weil es schlicht nicht mündig ist, das zu machen. Stefan, wir könnten jetzt durchgoogeln. Wir würden wahrscheinlich jede Woche so eine Berichterstattung finden. Genauso wie immer von einem Familiendrama geschrieben wird, wenn ein Mann seine Frau ermordet und damit immer noch irgendwo suggeriert wird, ja, die haben halt ein Problem gehabt. Die Frau wird ja wohl sicher auch ihren Anteil an dem Konflikt gehabt haben. Genauso wie gesagt, von Sexskandal. Wir müssen jetzt nicht von dem Sexskandal reden, wo endlich auch, finde ich, wirklich die krude Sprache in die Öffentlichkeit gebracht haben. Ich meine, da sind wir beide beeindruckt, wie das die Jolanda Spiess-Häcklin nach wie vor macht, oder? Du wirst Opfer und nachher musst du lesen, es hat ein Sexskandal stattgefunden. Ich meine, das ist so absurd.
Aber Sibi, das ist jetzt auch etwas, also vielleicht, wenn es dir recht ist, vorläufig den Teil von unserem Gespräch wohl abzuschliessen, weil die Zeit rennt schon wieder, aber das muss ich gleich noch als Tipp vielleicht loswerden. Auf Netflix läuft im Moment Room 2806. Das ist das Hotelzimmer, wo der Dominik Strauss-Kahn hatte. Und bei all dem merkt man nicht nur, wie unglaublich verschieden lang die Hebel sind, die man in der Justiz hat, sondern welche Riesenrolle Medien da drin haben. Ja. Und was Berichterstattung kann und wie sie unser Bild von Realität formt, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht. Und das denke ich mir ja.
Ist ein sehr guter Tipp. Und was auch, wenn man wirklich das vertreibt, ein Tipp ist, ist die ganze Epstein, ich weiß nie genau, wie er wird teilweise so und teilweise anders ausgesprochen, ja. Dokumentation, die zeigt, wie was Macht eben ja, für eine Wirkung hat und wie da Sachen verschleiert werden, bis in die höchsten politischen Kreise von ganz schrecklichen Verbrechen an Kinder.
Mhm. Und was ich vielleicht auch noch wichtig finde, um jetzt so den Bogen auch machen zu unserem nächsten Thema, wo wir dann reinsteigen wollen. Ich meine, die ganzen Frauenrechte, die ganzen feministischen Anliegen haben ja nicht nur etwas zu tun mit sexualisierter Gewalt oder wie darüber berichtet wird, sondern es hat auch ganz oft zu tun mit Rollenmuster, mit eingeübten Selbstverständlichkeiten. Und ich glaube, so eine gewisse Awareness ist dort interessant. Ich habe selber ein Podcast-Gespräch gehabt, gerade mit der Fabienne, die neu bei uns im RefLab arbeitet. Und es ist um Feminismus gegangen. Und sie hat mich gefragt, ob ich ein Feminist bin. Und ich habe gesagt, nein, bin ich nicht. Und das Gefühl kann, letztendlich teilen wir doch, also sie und ich, eine Welt, wo wir ähnliche Erfahrungen machen, gleiche Sachen ungerecht finden. Und ich habe dann aber wirklich ehrlich interessiert, es ist nicht rhetorisch gemeint, sie zurückgefragt, wo das sie denn als Frau solche Diskriminierung erlebt jetzt. Und es war recht beeindruckend, was sie geantwortet hat. Also ich freue mich darauf, wenn Volk kommt. Ich tue das im Nachhinein auch noch verlinken, wenn sie das dann bringt. Hey, aber lass uns doch mal überwechseln zum grossen Thema. Wenn wir ja jetzt alle dürfen wählen, also wenigstens du und ich, und abstimmen, dann sind wir ja am 7. März aufgerufen, uns zu der Burka-Initiative zu verhalten. Und die Burka-Initiative ist ja jetzt vielleicht so seit der Gründung von der SVP und eigentlich seit dem Vorhandensein von so richtig bürgerlichen, rechtskonservativen politischen Kräften die erste Initiative, wo man muss sagen, jetzt setzen sie sich mal echt für feministische Anliegen ein, oder Sibylle?
Ja, schön wär's. Ich meine, die Burka-Initiative, das ist ja irgendwo ein wirklicher Witz und es ist schrecklich, wenn man sieht, wie die aktuellen Umfrageergebnisse sind, dass tatsächlich damit gerechnet werden könnte, dass die angenommen wird. Um Frauenrecht geht es dem Eger-Kinger-Komitee, oder wie die heissen, ganz sicher nicht, sondern es ist eine fremdenfindliche Initiative, die mit Begriffen operiert wie Islamisierung stoppen. Mhm. Und da springen sie jetzt irgendwie auf einen Zug auf, wo sie so tun, als würden sie sich dann für die Frauenrecht stark machen. Die eben zum Beispiel in den 80er Jahren sicher das neue Eherecht abgelehnt hätten und auch jeden Vaterschaftsurlaub würden ablehnen oder abgelehnt haben. Also es ist, dass die sich für Frauenrecht stark machen, ich glaube, über das müssen wir gar nicht diskutieren, das ist ein absoluter Witz.
Ja.
Und die Burka-Initiative, ich bin die Erste, die sagt, ich finde es ganz schrecklich, wenn ich eine Frau mit einer Burka sehe. Es tut mir wirklich gerade in der Seele weh. Ich bin auch ganz sicher, ohne irgendwie mich da vertieft damit auseinandergesetzt haben, das muss ich auch sagen, ich bin keine Islamwissenschaftlerin, dass die Burka einen ganz patriarchalen Hintergrund hat und auch sicher ein Instrument zur Unterdrückung von der Frau ist. Bin ich trotzdem der Meinung, dass man die Burka-Initiative auf keinen Fall annehmen kann. Also verschiedene Mal ist ja gesagt worden, ich kann gegen Burka sein und gegen Burka-Initiative und so ist es bei mir auch. Also ich bin selbstverständlich gegen die Burka, respektive gegen das, für was die Burka steht in meinen Augen, aber ich bin auch gegen die Burka-Initiative.
Ja, also ich finde Burkas voll nicht toll. Ich habe allerdings jetzt in der Schweiz selber noch gar nie eine gesehen. Vielleicht eines von hinten, bin ich nicht ganz sicher, in der Bahnhofstrasse in Zürich, das könnte sein. Sonst, wo ich so sehe, ist in Berlin, in einem bestimmten Quartier, wo wirklich relativ viel das siehst. Und ich finde, es hat etwas Gefühliges. Ich habe es nicht gern. Ich habe allgemein Sachen nicht gern, wo man Gesichter verdeckt und so. Das ist alles klar. Jetzt kommt aber etwas, was ich noch viel weniger gern habe. Und das ist eine Gesellschaft, wo ihre liberalen Werte mit dem verrotet, dass man Kleidervorschriften, Sachen, wie man öffentlich auftreten soll, sogar auf Verfassungsebene muss verankern. Oder? Und das finde ich total crazy. Bei diesem Fall geht es sogar eindeutig um etwas, das kein echtes Problem ist. Also wir haben in der ganzen Schweiz praktisch keine Burka-Trägerinnen. Wenn wir dann schauen, wer die sind, die Burka tragen, dann sind es meistens Schweizerinnen, die konvertiert sind, genau. Und es wahrscheinlich gerade ein bisschen übertrieben haben. Man kennt das auch aus dem Christentum. Mhm. So die Neugeborenen, die, die so ein bisschen über dem Boden schweben.
Ist ja
die,
in anderen Ländern so, oder? Dass es vor allem
Konvertiten so. Irgendwie Konvertiten sind immer 2-3 Jahre lang schwierig. Das ist einfach so. Jetzt, mir hat Brigitte Matthäusch, kennst du sie?
Ja.
Die hat mir einen mega interessanten Link geschickt über Facebook. Und zwar geht es um einen Artikel, der im Deutschlandfunk ist, von der Margit Hillmann. Und die hat «Rebellinnen hinter dem Schleier» geschrieben. Und es geht dort um das Burka-Verbot in Frankreich. Das ist dort schon seit 2010 verboten, mit einer Vollverschleierung den öffentlichen Raum zu betreten. Und dort hat jetzt eine Soziologin, Agnès de Feo, eine Langzeitstudie gemacht mit 200 Musliminnen. Das finde ich mal interessant, oder? Das ist jetzt mal so etwas, dort hast du überhaupt mal 200 Musliminnen, die kannst du fragen, warum sie das machen. Rausgekommen dabei ist, viele davon sind Französinnen, französisches Schulsystem durchlaufen, gar nicht als Musliminnen aufgewachsen. Also auch nicht jetzt irgendwie, weißt du, so eine Migrationsgeschichte oder irgendetwas, darum sage ich Französinnen. Natürlich gibt es viele französische Muslimas, aber das Entscheidende ist, die haben quasi dort, wo eine Mehrheitsgesellschaft hat gesagt, dass das keinen Platz mehr hat, haben sie für sich die Alternative da drin gekannt. Es gibt sogar solche, die das als ihre Art, Feminismus zu leben sehen. Du würdest dir wahrscheinlich die Haare raufen, wenn du das lesest. Aber einfach für all die, die nicht ganz sicher sind, ob wir wirklich ein Problem haben, dass ein politischer Islam uns wird infiltrieren und die ganze Schweiz wird übernehmen mit Burkas, muss man einfach sagen, mindestens in Frankreich, wo man es können untersuchen, hat der politische Islam wirklich gar nichts zu tun mit Burkas.
Mhm. Ja, also ich glaube, das tun auch alle, die wirklich etwas von der Sache verstehen. Du hast jetzt da einen sehr interessanten Artikel genannt und da sind ja auch Islamwissenschaftlerinnen und Islamwissenschaftler, Soziologinnen und Soziologen, die das untersuchen, die das genauso bestätigen. Das ist übrigens bei der Minarett-Initiative schon das Gleiche gewesen. Also schon dort hat man das Gefühl gehabt, wenn jetzt die Moscheen auch ein Minarett haben, dann sagt dann als nächstes stehe die IS vor der Tür und wir werden da irgendwie einer muslimischen Übernahme, respektive einer muslimischen Übernahme, wir werden da eben islamisiert, das ist auch so etwas, oder? Ich meine auch, dass du auf ein Plakat kannst schreiben, Islamisierung stoppen. Wo sind wir eigentlich, was haben wir eigentlich noch für einen politischen Diskurs, respektive wie hoch ist mittlerweile unsere Schmerzgrenze, dass wir so etwas zulassen? Man muss sich mal vorstellen, es würde auf einem Plakat stehen, irgendwie Judaismus stoppen, oder? Also es gibt jetzt kein äquivalentes Wort, aber das ist ja so, dort werden Antisemitismus aufsteht, zu Recht, sofort hoffentlich gross und würde im Raum stehen. Und irgendwie haben wir uns an das schreckliche, wirklich unglaublich islamfindliche Narrativ, um wieder das Wort zu nehmen, von der SVP bereits gewöhnt, dass wir das so halt als Teil des politischen Diskurses akzeptieren. Und eigentlich müsste nur schon dort der Aufschrei sein. Das geht nicht. So kann man keine politische Kampagne fahren.
Vor allem ist es einfach so verdammt scheinheilig. Oder? Niemand hat irgendein Problem mit Handel, mit der Türkei, die im Moment wirklich hässliche, totalitäre Fratzen immer wieder zeigt. Oder? Dort hat niemand ein Problem. Und dort erleben wir ja so etwas wie eine Politisierung von Islam tatsächlich. Aber nachher hier, nehmen wir jetzt mal, es gibt jetzt die Muslime, die nur mit der Burka aus dem Haus da, viel der Mann ist, ganz, ganz hässig wird, oder? Was passiert denn, wenn du jetzt die Initiativen annimmst? Wenn der Mann sagt dann, ja, nein, jetzt ist geltendes Gesetz in der Schweiz, dann machen wir das halt anders. Oder sagt er einfach, okay, Häsli, du bleibst jetzt daheim. Also ziemlich wahrscheinlich das Zweite, oder? Und das ist ja etwas, was man gar nicht wählen kann. Also ich finde das
und
alles...
Ja, und ich meine, dass wir auch noch das gesagt haben, jemanden zu einer Kleid, also dazu zwingen, ein Kleidungsstück tragen, ist Nötigung und das ist bereits natürlich im Strafgesetzbuch verankert, dass das nicht erlaubt ist. Also auch dort bringt die Burka-Initiative keine Neuerung, die wir irgendwie müssten haben.
Sibylle, ich glaube, es ist wenig überraschend, wir sind beide dagegen. Und zwar ziemlich deutlich. Aber los uns doch als Schluss, und ich weiss, wir überziehen, aber vielleicht dürfen wir das jetzt einmal. Lass uns doch noch über eine richtige Tagesaktualität reden. Heute geht ja fast die Zeit los.
Stimmt.
Ja, wir sind am Aschermittwoch. Fastenzeit geht los. Und ich habe irgendwie ein anderes Gefühl als andere Jahre. Also ich war noch nie der grosse Freund von der Fastenzeit, um es gerade so zu sagen.
Sag auch.
Aber, ja, gell. Hast du jetzt nicht gedacht. Aber schau, es ist so, das Mal habe ich das Gefühl, hey, komm, wir verzichten schon die ganze Zeit
auf irgendwas. Ja, ich wollte es auch gerade sagen.
Muss man jetzt echt auch noch eine Fastenzeit
haben? Wir sind schon länger in einer Fastenzeit. Wir sind schon länger in einer unfreiwillig gewählten Fastenzeit, was vieles anbelangt. Ja, das verstehe ich gut. Aber Stefan, wir haben das gesehen, wir überziehen. Und was meinst du, wenn wir einfach kurz sagen, auf was? Also wir könnten jetzt lange darüber reden, was die Fastenzeit für einen Sinn hat, und das hat sie auf jeden Fall.
Bei diesem super Wikipedia-Artikel drüber.
Ja, genau, das kann man dort anlesen, und vielleicht ist es auch gar nicht allen bewusst, dass natürlich nicht nur der Islam mit dem Ramadan, wo wahrscheinlich heute eher bekannt ist, sondern auch das Christentum natürlich eine Fastenzeit hat. Die fängt am Aschermittwoch an, wie gesagt, heute.
Stimmt, das Christentum ist islamisiert worden, genau. Haben sie das auch müssen machen.
Und geht bis zum Ostersonntag. Sonntag sind jeweils ausgenommen, dort darf man also nach Herzenslust schlemmen oder einfach zumindest das machen, wo man sonst eben darauf verzichtet, die Woche durch. Und ich glaube schon, dass es etwas für sich hat, wenn man ab und zu mal sagt, komm, auf das verzichte ich jetzt ganz bewusst, und das kann tatsächlich neue Horizonte öffnen, was wir jetzt ja auch in dieser Pandemiezeit gelernt haben, wo gewisse Sachen nicht mehr möglich gewesen sind, dass wir plötzlich uns auf anderes konzentriert haben und gemerkt haben, was das eigentlich für einen Wert hat. Und genau das ist ja etwas, was die Fastenzeit auch macht. Lass uns doch sagen, Stefan, du hast mir das im Vorfeld, das haben wir nämlich miteinander abgesprochen, formuliert, wir sollen drei Sachen nennen, wo wir würden darauf verzichten, wenn
wir uns nur von ethischen Gesichtspunkten würden noch leiten und nicht von der eigenen Trägheit, Faulheit.
So hast es du formuliert. Und wir haben das ganz kurz, eine Minute eigentlich, bevor wir aufgenommen haben, bist du mit dem gekommen. Und ich habe mir jetzt während dem Gespräch drei Sachen überlegt.
Das ist Multitasking, Mann. Ja, du machst einen Podcast und eine Liste, das ist gut.
So forderst du mich, immer geistig flexibel zu bleiben. Also, was machen wir von 3 nach 1, also vom dritten, wo am wenigsten...
Also 3 Sachen, wo wir darauf verzichten würden, wenn wir uns rein ethisch leiten würden und nicht so faule Säcke wären. Wir fangen an mit dem drittwichtigsten. Sibyl, was ist das drittwichtigste, auf was würdest du verzichten?
Das drittwichtigste, wo ich darauf verzichten würde, sind alle Produkte, die irgendeine Verpackung haben, die aus Plastik ist.
Wow, Plastikverpackungen.
Also einfach Plastikverpackungen, so gut es geht, vermeiden, halt wirklich konsequent keine Sachen mehr kaufen, die in Plastik eingepackt sind. Oder was ich schon jetzt wirklich nicht mache, ist, außer es geht gar nicht anders, ist ein Plastiksäckchen nehmen. Und dann immer alles so, ja, nein. Und es ist auch etwas, wo mein Mann, da haben wir schon halben Streit darüber gehabt, er muss in seinem Auto rein Säck haben und muss auch zurückgehen, wenn er es vergisst.
Du bist eine Tyrannin.
Ja, da bin ich wirklich eine Tyrannin. Und dass man keine neue Säcke nimmt und schon gar kein Plastiksäck. Genau.
Ja. Oder, und das ist jetzt wirklich so etwas, da hätten wir ein riesen Problem, Sibyl, wenn wir zusammen in der Ferien wären, weil ich gehe so gerne aus dem Haus ohne Taschen oder Säcke und nehme immer Säckchen. Meistens kaufe ich sogar so richtig grosse Säcke, weil die angenehmer sind zum Tragen und so.
Also es kommt ja aufs Packungsmaterial drauf an, kein Plastik einfach, genau. Gut.
Also, Nummer 3 wäre Kleider kaufen mit unklarer Herkunft. Ja. Also ich habe so riesige Verdacht, dass etwa 90% von meinen schwarzen Basic-T-Shirts, die ich habe, wahrscheinlich aus Bangladesch kommen.
Jetzt können wir es ganz kurz machen, das ist nämlich mein Punkt 2. Keine Fast Fashion mehr, keine Fashion, wo ich nicht genau weiss, wo es hergestellt wird. Ja, das ist mein Punkt 2.
Ja, ich würde beim Punkt 2 darauf verzichten, bei Versandhandel zu bestellen.
Ja,
Und zwar, also Amazon habe ich wirklich geschafft, das habe ich voll im Griff.
Habe ich noch nie bestellt.
Und zwar, obwohl ich eigentlich Amazon Prime habe, über das, dass ich ja Serien darüber schaue, ich bestelle einfach nichts mehr bei ihnen, gar nichts mehr, ich finde es immer irgendwo anders. Aber, wo ich es nicht geschafft habe, ist Zalando.
Ja, habe ich auch nicht geschafft. Und wo ich auch bestelle, ist Galaxus.
Ja, genau, Galaxus. Mhm. Hey, Galaxus ist so, nein, wir dürfen keine Werbung machen, aber es ist so faszinierend, wie schnell die dir jeden möglichen Seich heimschicken.
Und zwar jeden möglichen Seich. Also, hey, das
so
ist wirklich, das ist, ja, das
alles. Genau. Sogar Blumentöpfe haben wir da, ja, gut.
Genau.
Aber ich würde es nicht machen, wenn ich, ja.
Nummer eins habe ich den leisen Verdacht, dass wir das Gleiche haben, aber vielleicht auch nicht. Jegliche tierische Produkte.
Ah!
Jegliche Verzucht von Konsum, von jeglichen tierischen Produkten, beim Essen, in der Mode, bei Alltagsgegenständen, keinerlei tierische Produkte mehr. Und es ist wirklich irgendwo noch ein, so ein kleines Lebensziel von mir, dass ich das annähernd schaffe, weil ich bin wirklich der Meinung, das ist ein Schlüssel wo zu einer besseren Welt. Ja, also das ist wirklich ein Schlüssel zu einer besseren Welt.
Ja, also wir sind dort wirklich fast deckungsgleich bei diesem Punkt. Bei mir gibt es noch so ein bisschen einen Unterschied. Ich finde so, also weißt du, Milch und der ganze Eich auf gar keinen Fall mehr, weil ich glaube, das ist wirklich nicht geil. Was ich mir glaube, immer wird bewahren, ist Eier zu essen, die vom Bauernhof kommen, wo um eine Ecke ist und so Zeug. Das finde ich voll okay. Ich meine, die Hühner legen die Dinge. Nein, also Eier kannst du mir irgendwie nicht wegnehmen. Aber es stimmt tatsächlich, Fleisch essen und mega Konsum an tierischen Produkten ist ganz sicher nicht gut. Und ich merke auch, dass ich dort wirklich ein schlechtes Gewissen habe. Das ist so etwas, was ich nicht in Ordnung finde.
Ja, finde ich auch nicht in Ordnung und finde ich wirklich, das geht mir auch so. Das ist etwas, wo in meinem Bauch ein ganz ungutes Gefühl ist, dass ich das, oder es ist so, das klafft so zwischen, ich weiss es und ich mache es nicht. Und ja, okay. das ist sehr ein unangenehmes Gefühl und wo mich sehr fest an mir stört. Und ich meine, um den Bogen zurückzuschlagen zu dem Thema, das uns seit einem Jahr beschäftigt, die Pandemie, die haben wir zu einem grossen Teil, weil wir die schreckliche Massentierhaltung haben, weil wir die industrielle Verarbeitung von Fleisch haben. Ich meine, nur schon das, industrielle Verarbeitung von Tieren, oder? Also, wie per pervers geht es. Also da muss ich wirklich sagen, da sind wir näher an der Johannes-Apokalypse dran, von Horrorszenarien.
Das ist im Fall auch so etwas, Sibyl. Ich frage mich das manchmal so, was werden künftige Generationen über uns sagen? Weißt, ja, so. Also ich meine, wir haben ja jetzt ziemlich klare Urteile zum Teil über gewisse Epochen. Und ich bin ganz sicher, das ist das, was sie uns werden vorwerfen.
Das glaube ich auch. Es ist so interessant, dass du das sagst. Das ist genau etwas, oder, wenn ich meiner Mutter sage, was? Du hast nicht können abstimmen und wählen. Warum ihr dann nicht, habt ihr euch nicht komplett verweigert und gesagt, bis, wenn wir das nicht haben, gehen wir nicht mehr arbeiten und machen das. Und irgend so ein riesen Streik und so. Das ist ja wieder das Menschenrecht. Und ich hoffe eigentlich, dass unsere Kinder werden sagen, was? Ihr habt so einen Konsum von tierischen Produkten gehabt. Ja, spinnt ihr denn eigentlich? Habt ihr dann überhaupt keine Verantwortung gehabt? Also das, ich hoffe das und ich hoffe wirklich, dass da ein Ruck durch unsere Gesellschaft geht. Aber eben, Stefan, es fängt mit dir und mir an und wir haben es noch nicht geschafft. Also, machen wir doch das. Ab heute, Stefan.
Nein. Siehst du jetzt? Hey, also das kannst du nicht machen mitten im Lockdown. Außerdem habe ich jetzt gerade bei uns unten im Löb einen neuen Metzger entdeckt. Meine Art, mit diesem Problem umzugehen, ist ja, dass ich einfach denke, ich kaufe mir einfach bessere Produkte vom Gleichen. Wahrscheinlich geht es überhaupt nicht auf. Und ziemlich sicher ist mindestens so CO2-Bilanz genau gleich beschissen. Egal, ob das Rind gestreichelt worden ist oder nicht.
Aber gleich im Kleinen kann es anfangen und da tun wir auch unseren Beitrag dazu leisten. Schreibt ihr uns doch, gibt es etwas, wo ihr in der Fastenzeit darauf verzichtet? Und wenn ja, warum? Wir haben bei der letzten Folge gemerkt, wie gut das tut, wenn wir uns gegenseitig austauschen darüber, was wir so machen. Also wir freuen uns auf eure Zuschriften, auf eure Feedbacks.
Und wir sind in den Shownotes noch ein paar Links drin, also einmal zu der Agota Lavoyer, dann zu dem Deutschlandfunk-Artikel über Burka, zu Room 2806. Sibyl, habe ich noch etwas vergessen?
Der Artikel mit der Fabienne, oder der Podcast mit der Fabienne.
Ja, der kommt eben ein bisschen später, den tun wir dann noch nachreichen. Okay. Genau.
Ja, wir hören uns wieder in zwei Wochen.
Gute Zeit bis dann.
Genau, und bleibt
gesund. Stellt nicht zu viel bei Zalando, esst nicht zu viel Fleisch. Dann bleibt mehr für mich. Habt's gut.
Tschüss miteinander.